dass ihr euch aufgemacht habt heute Morgen, trotz Zeitumstellung. Ich weiß nicht, ist irgendjemand schwerer gefallen, wie sonst aufzustellen? Also ich hätte heute Morgen am liebsten den Wecker ausgemacht. Aber, naja. Mich plagt auch nicht nur die Zeitumstellungsmüdigkeit oder die Ostermüdigkeit. Ich glaube, mich plagt die Frühjahrsmüdigkeit. Also, ich könnte mich bloß ins Eck legen und pennen zur Zeit. Weiß auch nicht. Hoffen wir mal, dass es wieder rumgeht. Wer erinnert sich an die Predigt vor 2 Wochen? Natürlich nur die da waren, klar, die anderen können sich schwerlich erinnern. Herr Jürgen, was? Worum ging es denn? Weinstock und Frucht bringen, genau. Weinstock, Rebe, Frucht bringen, genau. Ich möchte heute Morgen einfach...
Und die richtigen Reben abschneiden.
Genau, Reben abschneiden und zwar die richtigen, genau. Ich möchte den Text heute einfach nochmal vertiefen. Johannes 15, 1 bis 8. Und will einfach nochmal die Gedanken so, die auch hinter der Predigt vor 14 Tagen gestanden sind, nochmal vertiefen. Lest den Text einfach nochmal vor, so, dann haben wir nochmal im Ohr auch die, die ihn ja nicht gehört haben vor 14 Tagen. Johannes 15, 1 bis 8, da heißt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jegliches Schoss an mir, jegliche Rebe an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschoss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie das Rebschoss und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also, Vers 1, ja, ich bin der wahre Weinstock und ihr und mein Vater ist der Weingärtner. Also ich habe immer gedacht, wenn ich den Text früher gelesen habe, so bis vor kurzem, habe ich immer gedacht, klar, das ist ein Text so für uns Christen. Also wenn ich den gelesen habe, ich dachte, okay, da meint Jesus jetzt so, ne, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Meint, dass seine Jünger Leute, die Christen sind, die gläubig geworden sind an ihm, die Jesus nachfolgen. Aber je länger ich über den Text nachgedacht habe, habe ich eben festgestellt, das stimmt gar nicht an der Stelle. Also Johannes 15, Vers 1, das sagt Jesus was ganz anderes. Er gibt hier das Zeugnis der Bibel von dieser Welt wieder. Ja? Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist ein ganz einfaches Bild dafür, wie diese Welt tickt. Was mit dieser Welt ist, wozu sie überhaupt da ist, wie sie geschaffen ist. Jesus ist der Weinstock, der eine, der wahre, der richtige Weinstock. Und jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, ob er es will oder nicht, jeder Mensch ist eine Rebe an diesem Weinstock. Ist das, ich gucke euch so an. Ja, ja, nein, oder weckt es irgendwie? Das kommt erst nachher, ich finde. Genau. Ja, nein, aber das ist das Zeugnis der Bibel über diese Welt. Ja. Okay. Vielleicht hat er nur das jüdische Volk gemeint. Schlag mit mir einfach nochmal Kolosser Kapitel 1 auf, Verse 15 bis 20. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Da geht's um Jesus. Und da schreibt Paulus: Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Kreatur. In ihm ist alles erschaffen worden. In Jesus ist alles erschaffen worden. Alles. Also das ganze Universum, diese Erde, die Menschen, die Tiere, die Schöpfung, alle Sterne, das komplette Universum ist in Jesus erschaffen worden. Alles, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und auch das Unsichtbare, seien es Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Also für mich lässt dieser Text überhaupt keinen Spielraum mehr. Für mich ist der Text komplett, total. Wie oft hier alles und allem gesagt wird, es gibt einfach kein Daneben mehr. Jesus war vor allem, ist der Erstgeborene, ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Mehr kann man gar nicht sein. Und in ihm ist alles erschaffen, zu ihm hin ist alles erschaffen und in ihm besteht alles. Das heißt, wir tun nicht einen Schnaufer mit unserer Nase, ohne dass Jesus es erhält. Versteht ihr das? Er ist sozusagen die alles durchdringende Kraft, das alles durchdringende Wesen dieses Universums. Dann geht es weiter, dass er das Haupt des Leibes ist, nämlich der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist wirklich in allem der Erste. Und es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde zu ihm selbst. Also er ist auch derjenige, der alles in sich versöhnt wieder zu ihm hin, obwohl ihm schon alles gehört. Johannes 1, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Damit ist wieder in erster Linie Juden gemeint, ist richtig, aber es ist auch hier allumfassend. Es meint die ganze Erde, die ganze Welt, die ganze Schöpfung. Jesus kommt in sein Eigentum. Es gehört ihm. Es ist das Zeugnis der Bibel über diese Welt. Und es ist die Grundlage unseres Glaubens. Dass Jesus der Weinstock ist, in dem jeder Mensch eine Rebe ist. Weil alles zu ihm hingeschaffen wurde, alles in ihm besteht. Jeder Mensch, ob er will oder nicht, jeder Mensch, der schnauft und über diese Welt geht, jeder Mensch, der von Gott geschaffen wurde, ist in Jesus geschaffen. So die Bibel. Er ist der zentrale, universelle Mittelpunkt der Schöpfung. Also wir haben hier nicht nur nach Gutdünken uns eine Religion ausgewählt, die uns gefallen hat, weil es jetzt die Religion der Liebe ist oder weil wir uns da so angenommen fühlen oder so, sondern vom Zeugnis der Bibel her ist Jesus das Zentrum des Universums. Es ist interessant, wenn man sich eben, sage ich mal, mit Moslems unterhält oder zum Beispiel mit Zeugen Jehovas unterhält, oder so, und man versucht die Position Jesu in der jeweiligen Religion, Sekte, wie auch immer, zu erarbeiten. Das ist der springende Punkt. Ja? Wie steht der Einzelne oder wie steht eine Religion zu Jesus? Die Bibel sagt ganz klar, er ist der zentrale, universelle Mittelpunkt dieses Universums. Ihm hat der Vater alle Macht gegeben. Alles ist ihm untertan. Zu ihm hin ist alles geschaffen. Für ihn ist alles geschaffen. Ich ich weiß nicht, wie ich es noch stärker ausdrücken soll, wer Jesus ist. Ich finde es der Hammer, ja, bei wem wir da gelandet sind, wen wir da erkennen durften. Und die Bibel sagt jetzt, die Welt funktioniert so, dass jeder Mensch eine Rebe an diesem Weinstock ist. Da zu Jesus hin alles geschaffen wurde. Ja. Also von daher denke ich, dass es nicht nur die Juden in dem Fall betrifft, die Jesus anspricht, sondern dass es tatsächlich die ganze Schöpfung, jeden Mensch betrifft. Im Hintergrund von dem, was ich ausgeführt habe. Ich habe noch eine andere Stelle, die das verdeutlicht. Es ist das Gleichnis, Matthäus 13, das Gleichnis vom Himmelreich, wie es da immer schön heißt bei Matthäus. Also von der Herrschaft Gottes, zum Reich Gottes. Das er erzählt mit diesem Bauer, mit diesem Landwirt, der ein Ackerfeld besät. Es ist jetzt nicht das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, sondern das Gleichnis einfach hier nur von dem Ackerfeld, den dieser Mann, dieser Mensch besät. Und wo in der Nacht sein Feind kommt und Unkraut dazwischen sät. Und dann wollen ja die Knechte hergehen und wollen das Unkraut rausreißen. Und dann sagt ja der Bauer hier, der Landwirt sagt dann, das geht nicht, weil solange die Pflanzen jung sind, können wir das nicht unterscheiden. Und dann reißen wir den Weizen mit dem Unkraut raus. Deswegen muss beides miteinander wachsen. Und wenn dann die Ernte ist, dann mähen wir alles ab und dann wird der Weizen und die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. Und die Jünger verstehen das nicht ganz und fragen ihn dann, was ist das? Und auch hier habe ich früher immer geglaubt, Jesus erzählt hier das Gleichnis von der Gemeinde, ja, von den Juden oder von der Gemeinde oder so, also vom Volk Gottes. Aber das ist nicht so, weil Jesus ist eines der wenigen Gleichnisse, die Jesus selber auslegt dann. Und das sagt er, wo sie dann sagen, erklär uns dieses Gleichnis vom Unkraut und vom Acker. Da antwortet er und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Also er. Ja? Der Acker ist die Welt. Der Acker ist die Welt. Ist nicht die Gemeinde oder das Volk Gottes. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist wer? Der Teufel. Und die Ernte, wann ist die Ernte? Ist das Ende der Weltzeit. Und die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun Unkraut sammelt und mit dem Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. Des Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich sammeln alle Ärgernisse. Und das ist interessant. Sie werden aus seinem Reich sammeln alle Ärgernisse. Was ist sein Reich? Die Welt. Diese Welt ist sein Reich. Wir verkürzen die Sicht der Bibel, wenn wir glauben, Gottes Reich wäre nur die Gemeinde oder das Volk Gottes, die Juden früher. Jesus lässt überhaupt keinen Zweifel dran, dass die ganze Welt sein Reich ist. Immer noch, auch wenn der Feind hier die Herrschaft ausübt und sehr viel Einfluss nimmt. Jesus lässt keinerlei Zweifel dran, dass diese Welt sein Reich sind. Sein Reich ist. Also, der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich sammeln alle Ärgernisse und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Alsdann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Es ist das Reich des Menschensohnes hier. Das heißt, auf diesem Ackerfeld wachsen guter Weizen und wächst Unkraut. In dieser Welt gedeihen Gerechte und Ungerechte. Oder in unserem Bild, in unserem Text, es wachsen Reben an Jesus, die bringen Frucht und andere, die bringen keine Frucht. Vers 2 dann, wo er sagt, jegliches Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringt. So, was macht Gott? Er hält also Ausschau nach den fruchtbaren Reben. Gott geht also immer wieder an diesem Weinstock entlang, wie so ein Weingärtner, so ein Weinbauer, und guckt, welche Rebe bringt Frucht für meinen guten Wein, welche nicht. Ja, ja. Du hast ja immer einen Aspekt der Progleichnis, ja. Ich würde, also, vielleicht am Ende. Okay. Vielleicht am Ende auch. Also, wenn wir jetzt das erste Gleichnis nehmen, um das ergänzen zu lassen, dann wäre es das Ende wieder. Ja. Damit sie mehr Frucht bringt, passt es da wieder nicht. Doch, das passt. Nee, nee, das mit dem Reinigen kommt gleich, das passt, das wirst du sehen, das passt. Hier geht es ja ums Abschneiden, seine Frage hat sich aufs Abschneiden und dann Verbrennen bezogen, also die Rebe wird abgeschnitten, weil sie keine Frucht bringt und verbrennt im Feuer, die Rebe, die Frucht bringt, wird gereinigt. Das können schon zwei unterschiedliche Zeitpunkte sein. Ja, okay, was mir jetzt wichtig war, war die Frage, wenn der Weingärtner so durch seinen Weingarten, durch seinen Weinberg geht und Ausschau hält nach Reben, die Frucht bringen, dann ist natürlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir drängt sich natürlich dann die Frage auf, sag, hey, was ist jetzt Frucht? Ja, also an was macht er denn fest, welche Rebe er wann auch immer abschneidet und welche Rebe er reinigt? Ja, was ist diese Frucht? Wenn wir jetzt mal so von dieser steilen Behauptung ausgehen, dass jeder Mensch der Rebe ist am Weinstock Jesus und der Weingärtner als Vater und Schöpfer von jedem Mensch guckt, wer bringt Frucht, wer nicht, und entsprechend unterschiedlich agiert dann, handelt, ja, frage ich mich ja, was ist diese Frucht? Wen reinigt er? Wen schneidet er mal ab so? Ja? Gut, zum Teil ist natürlich schon beantwortet, auch in dem Gleichnis, wo ich eben vorgelesen habe, aber ich finde die Frage trotzdem interessant. Was ist diese Frucht und was ist dann später die Reinigung? Ich habe es mal so definiert, für mich, denke, das trifft den Punkt. Eine fruchtbare Rebe, also eine fruchtbare Rebe am Weinstock Jesus, ist ein Mensch, der seiner Ebenbildlichkeit Gottes, oder der Ebenbildlichkeit Gottes, nach der er ja geschaffen ist, nach 1. Mose 1, Vers 27, Ausdruck verleiht. Ich sage es nochmal, eine fruchtbare Rebe ist ein Mensch, der seiner Ebenbildlichkeit Gottes Ausdruck verleiht. So. Das heißt, bei einer fruchtbaren Rebe kann man zumindest erahnen, wer der Schöpfer dieses Menschen ist. Das heißt, sein Wesen, sein Sein, sein Charakter, sein Handeln und Tun machen spürbar, aus welchem Holz ist der geschnitzt. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Mir sind in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die waren keine bekennenden Christen. Gar nicht. Aber die haben sich auf eine Art und Weise verhalten, dass ich gesagt habe, da könnte sich mancher Christ inklusive mir eine Scheibe davon abschneiden. Was? Ging euch das noch nie so? Das ist nichts Neues. Genau. Ja? Manchmal findet man sogar bei den Nichtchristen heiligere Leute wie bei den Christen. Ha? Ja, leider, gell? Das ist schade. Aber das ist so. Also mir ist es oft begegnet. Oft, ich übertreibe jetzt mal nicht, aber immer wieder. Menschen, die sich auf eine Art und Weise verhalten und darstellen, dass du sagst, wow. Oh, ich dann denke, sehe ich relativ schlecht aus in seiner Nähe. Ja? Das meine ich. Ich glaube, dass das Menschen sind, die Gott als eine fruchtbare Rebe betrachtet. Menschen, die der Ebenbildlichkeit Gottes von ihm Ausdruck verleihen. Menschen, die seinem Charakter, wie er ist, was er möchte, wie er sich den Mensch gedacht und vorgestellt hat, die dem tatsächlich Ausdruck verleihen. Oder zumindest,
zumindestens, wenn sie das nicht schaffen, doch ein schlechtes Gewissen darüber haben, dass es nicht so ist, wie sie empfinden und spüren, dass es sein sollte in ihrem Leben. Es gibt sehr viele Menschen, die handeln auf eine Art und Weise, dass es nicht gut ist, aber sie spüren innerlich, es ist nicht gut, dass ich so handle. Sie haben noch ein Gefühl dafür, aus welchem Holz sie eigentlich geschnitzt sind, aber aus welchen Gründen auch immer, ja, Herkunft, Umfeld, whatever, ja, handeln sie nicht so. Aber sie spüren in sich, oh, das ist nicht gut, was ich da tue. Sie haben immer noch ein Gefühl dafür, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, wer ihr Schöpfer ist und wie sie sich vielleicht eigentlich verhalten sollten, was sie vielleicht eigentlich tun sollten. Das sind in meinen Augen die fruchtbaren Reden. Wenn ich auf der Suche so mal bin nach Frucht, ich bin zum Beispiel bei den Seligpreisungen gelandet in Matthäus 5. Da sagt ja Jesus auch nicht, selig sind die an mich glauben. Sondern Jesus fängt an aufzuzählen bestimmte Dinge. Er sagt, selig, glücklich sind die, gesegnet sind die, die Folgendes tun, dies und das und das und das, die so sind. Und da ist zum Beispiel dabei Sanftmütigkeit. Er sagt, selig sind die Sanftmütigen. Und dann bekommen die eine Verheißung mit. Ich glaube, die Sanftmütigen werden das Land besitzen, gell? So. Selig sind die Sanftmütigen. Sanftmut ist eigentlich eine Eigenschaft von Gott. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig. Von Herzen demütig. Ich bin sanftmütig. Da Jesus das Ebenbild des lebendigen Gottes ist, ist er auch ein Ausdruck dessen, was Gott ist. Gott ist sanftmütig. Selig sind die Sanftmütigen. Dann ist eine Seligpreisung dabei, was heißt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Also die Menschen, die Sehnsucht haben danach, dass es gerecht zugeht. Ich habe gerade auf der Herfahrt halt mal ein bisschen Radio an, und kam ein Interview mit dem Thierse. Thierse kennt ihr? Ist da der Bundestagspräsident, danke. Und den haben sie so ein bisschen interviewt und der wollte schon immer, schon als Kind, wollte er Politiker werden. Und ist immer noch glücklich, dass er Politiker ist. Ja. Und dann haben sie ihn gefragt, woran das wohl liegen mag oder so. Und er hat gesagt, vielleicht hängt es damit zusammen, dass er in sich eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit verspürt. Ja, er hat auch gesagt, er weiß, die absolute Gerechtigkeit wird es nicht geben, aber sein Anliegen ist, als Politiker, ja, immer wieder diesen Drift zur Ungerechtigkeit wieder zurückzuziehen, ja. Dass Dinge, wo die ungerecht laufen durch die Politik, immer wieder ein bisschen hingebogen werden. Dass es gerecht dazugeht. Hier ist ein Mensch, der sehnt sich nach Gerechtigkeit. Der trägt es in sich. Der will, dass Gerechtigkeit herrscht. Dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Der sehnt sich nach Gerechtigkeit. Und den trifft diese Seligpreisung, finde ich. Ja. Selig die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Dann selig die Barmherzigen. Barmherzigkeit ist eine Eigenart, eine Charaktereigenschaft Gottes. Ja? Friedfertigkeit. Ja? Menschen, die möchten, dass Friede herrscht. Ja? Die auch mal auf ihren Vorteil verzichten, damit Friede herrscht. Ja? Das sind so zum Beispiel 4 Punkte rausgegriffen aus den Seligpreisungen, wo ich sage, das ist für mich so ein. Da denke ich, das wäre das, wo Gott auf der Suche ist nach fruchtbaren Reben. Diese Ansätze hier. Oder auch so ein Punkt, wie steht jemand zu den Juden? Oder den Christen? Ja? Was ist da in ihm? Was kommt da in ihm hoch? Wenn es um Israel geht und um die Juden geht und um die Christen geht und so. Und ich erlebe da immer wieder Menschen, die aus völlig irrationalen, unerklärbaren Gründen aggressiv werden. Du musst nur das Thema Israel auf den Tisch bringen oder Juden so in Kantine oder irgendwo im Gespräch und dann gibt's Leute, die, boom, die gehen sofort hoch wie eine Rakete. Ja? Du die sind wahrscheinlich noch nie mit Juden begegnet. Die haben gar keine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse, die haben sich auch nie damit auseinandergesetzt. Aber sie werden sofort aggressiv. Ja, das ist für mich sowas, wo ich sage, aha, das sind solche Parameter. Ich bin nicht derjenige, der fruchtbare Reben jetzt analysieren muss, das macht ja der Weingärtner. Ja. Ich möchte nur einfach ein Stück deutlich machen, was es sein kann, was es sein kann oder was ich denke, wo Gott auf der Suche ist oder wo Gott dran erspürt, sieht oder wo sich deutlich macht, das ist eine fruchtbare Rebe, die er reinigen möchte, damit sie mehr Frucht bringt. Ja. Jesus sagt mal, wer euch aufnimmt, weil ihr zu mir gehört, in meinem Namen, weil ihr Christen seid, wer euch deshalb aufnimmt, weil ihr Christen seid, der ist gesegnet. Und der wird von mir Segen ernten. Versteht ihr? Es gibt tatsächlich Menschen, die erspüren in sich, da kommen Menschen, die gehören zum lebendigen Gott. Und da, die segne ich, die nehme ich auf, da, den helfe ich. Bam, bam, bam. Ihr kennt das Gleichnis mit den Pfunden zum Beispiel, dann mache ich jetzt mal Schluss, das könnte man jetzt ewig ausführen mit dem Thema Frucht, ja, wo ja dieser einem Mensch da, dieser Gutsverwalter seinen Dienern entsprechende Anzahl von Pfunden da gibt und als er zurückkommt, guckt er einfach, was haben die aus den Pfunden gemacht. Ja, wo ich denke, das ist auch so ein Punkt, was tue ich mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott in mein Leben reingelegt hat. Ja, erwirtschafte ich jetzt in Anführungszeichen, ja, erwirtschafte ich hier etwas Gutes, das Gott und seinem Namen Ehre macht. Ja. Gott hält Ausschau nach fruchtbaren Reben, nach Menschen, die seine Art, sein Wesen, seinen Charakter widerspiegeln oder sich zumindest danach sehnen, dass sie es tun. Danach sehnen, dass es gut läuft in ihrem Leben, so wie Gott es möchte. Und die will er reinigen. Und dann sagt er ja zu den Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also wie geschieht Reinigung? Also für mich, aus dem Vers heraus geschieht Reinigung dadurch, dass Gott guckt, dass er diese Menschen zu Jesus führt. Gott guckt, dass er diese Menschen zu Jesus führt. Denn in der Begegnung mit Jesus und im Hören auf sein Wort geschieht Reinigung. Ihr seid, jetzt spricht er ja die Jünger an, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Das heißt, in der Gegenwart Jesu und im Hören auf sein Wort geschieht diese Reinigung. Wir sehen später, das ist nicht nur ein einmaliger Prozess, ja, sondern das beginnt an der Stelle, das nimmt da seinen Anfang. Hier kommt das Thema Vergebung zunächst ins Spiel, weil fruchtbare Reben wissen um ihre Mangelhaftigkeit und darum, dass vielleicht einiges abgeschnippelt werden muss. Und es ist auch ein Stück Vergebung, ja, was ist nur ein Stück? Es ist Vergebung, denn in der Begegnung mit Jesus erfahre ich Vergebung meiner Schuld, meiner Unzulänglichkeit, der Dinge, die ich bisher falsch gemacht habe im Leben, wo ich Gott keine Ehre gemacht habe und Menschen an Menschen schuldig geworden bin. Das geschieht hier. Ich bin rein. Und das Wort Jesu fängt an, mich zu verändern, mich umzugestalten, mehr und mehr in das Bild, das Gott von mir hat. Das, was ansatzweise da ist, was ich erspüre, mehr oder weniger, ja, das fängt er an hervorzubringen, noch besser zu machen, so, sag ich mal, umzuwandeln in sein Bild, dass wir mehr Frucht bringen. Mehr von dem, was er sich in unserem Leben wünscht und was ansatzweise schon da war. Ja. Das geschieht in der Begegnung mit Jesus und im Hören und Tun vor allem seines Wortes. Und jetzt spricht er die Jünger an. Also in die nächsten Verse bin ich überzeugt, die gehen, die zielen 100% jetzt auf seine Zuhörer, sprich auf seine Jünger. Das sind ja Abschiedsreden Jesu hier, Johannes 15 und 14 und so, also vor er ans Kreuz geht. Und hier zielt er jetzt in meinen Augen auf die Jünger. Und da sagt er, ihr seid schon rein, Und das war das Willen, dass ich zu euch geredet habe. Und jetzt sagt er, bleibt in mir. Er sagt, bleibt in mir und ich bleib in euch. Gleich wie das Rebschuss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, und jetzt kommt's, wird er weggeworfen wie das Rebschoss und verdorrt. Also, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht eine Parallele ist zu dem Ding da vorne. Jedes Schoss an mir, das keine Frucht bringt, schneidet er ab. Jetzt, die, die nicht an ihm bleiben, werden wie dieses Rebschoss abgeschnitten, das schon da vorne abgeschnitten wurde. Also, egal, wenn jemand in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie das Rebschoss und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Also zum einen ist hier ein Stück Eigenentscheidung, die für mich hier zum Ausdruck kommt, bleibt in mir, du hast es in der Hand, ja, es liegt an dir. Aber bleiben ist auch ein Prozess, also es ist ein Weg, ein fortdauernder Prozess. Es ist jetzt nicht was ich einmalig tue, also ich entscheide mich für Jesus, ich lasse mich taufen, taufe im Heiligen Geist oder so und jetzt habe ich das alles in der Tasche und jetzt so gut, jetzt bin ich da. Ja. Weinstock an der Rebe so. Also für mich ist das ein Imperativ, eine Aufforderung, die an mich gerichtet ist als Jünger, wo ich so sage, bleib in mir. Scheinbar kann ich dafür verantwortlich sein, dass ich verdorre und keine Frucht mehr bringe. Auch als eine Rebe, die Frucht brachte, die gereinigt wurde vom Vater durch die Begegnung mit Jesus, durch Vergebung, durch sein Wort. Ja, ich kann offensichtlich irgendwo da auf dem Weg meine Verbindung zu Jesus verlieren. Das finde ich jetzt auch für heute Morgen so die größte Herausforderung an uns, dass wir da dranbleiben an Jesus und dass wir uns das echt vornehmen und dass wir uns da in der Stille zurückziehen mal, vielleicht heute Mittag oder so, einen kleinen Spaziergang machen bei dem Wetter und dann mal gucken, Jesus, wie sieht's denn aus? Hey, bin ich noch richtig dran an dir? Bin ich dran an dir? Bin ich in dir drin? Haben wir noch diese intensive Verbindung, dass dein Saft, dein Heiliger Geist durch mich durchfließen kann? Dass Frucht wächst in meinem Leben, dass dein Wort mich verändert, mich reinigt, mein Verhalten mehr und mehr sich umgestaltet in die Ebenbildlichkeit Gottes. Dass Menschen an mir sehen, wie der Vater ist. Ja? Matthäus, glaub 4 oder so, dass wir Licht sind und auf dem Scheffel und dass wir eben Gutes Taten tun und dass die Menschen unsere Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Dafür. Ja. Genau. Die Perspektive, die wir haben, finde ich spitze. Also Vers 7 nochmal. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also es ist nicht bloß im Kopf, ja, wenn meine Worte in euch bleiben, heißt ganzheitlich, ja, also dass sein Wort auch eine verändernde Wirkung an mir hat, dann kann ich bitten, was ich will, ihr möget bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Also diese enge Verbindung zu Jesus setzt auch sein Handeln frei in unserem Leben, durch unser Leben, in unserer Umgebung. Steht ihr das? Wir können im Gebet von Gott erbitten, was wir wollen. Es wird uns widerfahren. Die Voraussetzung ist diese enge Verbindung zu Jesus, dieses Dranbleiben, dieses Drinbleiben in ihm. Aber ich finde, dass das ist in meinen Augen eine Verheißung, die es echt wert ist, ja, darüber nachzudenken, ob ich nur richtig dran bin an Jesus und mich auch da reinzuhängen, ja, in Jesus zu bleiben. Denn wenn wir das tun, wenn wir diese innige Verbindung zu ihm haben, dann können wir die Kraft Gottes für diese Welt holen. Die verändernde, heilende, lebensschaffende Kraft Gottes. Ich finde es spannend. Ja. Also die Treue und Mühe hat sozusagen ihren Lohn, ja, ihre Perspektive. So, und dann im Vers 8, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also hier schließt sich der Kreis. Gott sucht fruchtbare Reben, die er reinigt, indem er sie zu Jesus führt. Und in seiner Begegnung und im Hören auf sein Wort, ja, Reinigung erfahren und dadurch mehr Frucht bringen. Und das Ganze hat ein Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Denn er wird dadurch verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen. Frucht habe ich ja ein bisschen ausgeführt am Anfang, was das so ist, nämlich seine Ebenbildlichkeit darstellen in unserem Leben, in unserem Sein, in unserem Handeln, in unserem Charakter. Und dass er, der Vater im Himmel, an uns wahrgenommen wird. Es ist die Aufgabe der Rebe, Frucht zu bringen. Das ist völlig normal. Kein Weingärtner wird nur um der schönen grünen Blätter willen eine Rebe am Weinstock lassen. Das ist einfach so. Eine Rebe ist dazu da, um Frucht zu bringen. Und es ist offensichtlich unsere Aufgabe, Gott in seinem Wesen, seinem Charakter und seinen Fähigkeiten darzustellen. Wiederum ist aber Frucht etwas, das wächst, das eigentlich automatisch wächst an der Rebe, wenn sie nur im Weinstock bleibt. Und dadurch wird er, der Vater, der Schöpfer des Universums, wahrgenommen und vor allem verherrlicht. Und das ist so die Frage, die ich einfach mitgebe heute Morgen. Die Frage, willst du, dass der Vater durch dein Leben verherrlicht wird? Amen.